Genki hat getwittert, Metroid Prime 4 sales numbers were not mentioned in Nintendo's financial results. This means it failed to sell over 1 million units on either Switch or Switch 2, as Nintendo counts the software for each platform separately. Das bedeutet, um das klarzustellen, Metroid Prime 4 ist Stand jetzt ein finanzieller Flop.
Oh, nicht mal eine Million.
Flop klingt aber hart.
Okay,
Matthias.
Okay. Ja, okay.
Ich glaube, das muss man einordnen. Zuerst einmal ist Metroid Prime 4 wann erschienen? Im Dezember. 8. Dezember oder so, ne? Das heißt, wir haben noch nicht mal einen Monat im Jahr 2025 gehabt. Wenn das sich da unter eine Million verkauft, dann
Flop.
Ist das so. Und außerdem, dagegen spricht, ich habe heute noch einen Tweet gelesen, da hieß es, dass das Metroid Prime 4 sich 3 oder 4 Mal so gut verkauft hat wie Metroid Dread im gleichen Zeitraum.
Man darf nicht vergessen, dass die Metroid-Serie noch nie ein Kassenschlager war.
Ne? Ist muss man auch Nische.
Mal, ist total Nische. Ich kenne so viele Leute, die Metroidvanias hassen, die überhaupt keinen Bock auf diese Genre haben. Und ne, das darunter fällt halt auch Metroid. Also von daher.
Aber gerade Metroidvanias haben ja, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal einen richtigen Boost bekommen. Also gibt schon doch.
Ja,
komm,
ja,
so
ja.
Hollow Knight, Silksong, Hype Game. Ne, also. Das aber ist schon erst, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass Metroid in ihrem eigenen Genre gar nicht mehr so eine große Strahlkraft hat wie andere.
Metroid Dread fand ich schon noch ziemlich geil, muss ich sagen. Das war so ein klassisches 2D-Metroidvania. 3D-Metroidvania gibt's ja halt auch nicht so viel, muss man ganz klar sagen. Eigentlich gibt's es gar nicht, außer
gibt's
vielleicht
gar nicht.
Journey to the Savage Planet und
Darksiders.
Darksiders und Batman Arkham Asylum kannst du vielleicht auch noch damit reinschmeißen.
Ja. Man muss halt auch nur beachten, ich habe jetzt mal Google gefragt, was so die Metroid Prime Verkaufszahlen grundsätzlich angeht. Und das erfolgreichste Metroid Prime Spiel war der erste. Und der hat sich, und das war das erfolgreichste, der hat sich 2,8 Millionen Mal verkauft. So, beim zweiten droppte das schon auf 1,1 Millionen. Gesamtverkaufszahlen. Ja. So, Metroid Prime Remaster steht bei 1,3. Also das sind nicht die riesen Hits gewesen für Nintendo, rein verkaufstechnisch gesehen.
Das wusste Nintendo sicherlich auch, aber es müssen wir trotzdem mal reinschmeißen und in den Hut. Das Ding wurde 2-mal neu bearbeitet. Irgendwie, ne, 2018 wurde das von den Retro Games übernommen. 2018, das ist 7 Jahre her. Das Ding ist also mindestens 7 Jahre in Entwicklung gewesen, hat also auch richtig viel Entwicklungspower benötigt und auch Geld. Vielleicht musste Matthias da doch ein bisschen recht geben. Vielleicht also nicht ein richtiger Flop im Sinne von wenig verkauften Einheiten, aber ob sich das jetzt, ob da eine grüne Null am Schluss für Nintendo runtersteht, das mag ich bisher auch noch bezweifeln, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne?
Ja, das ist ja das, was ich meinte. Sicherlich ist Metroid immer ein Nischen-Franchise gewesen für Nintendo, aber ich glaube, in Anbetracht dessen, dass erstens das Spiel so lange in Entwicklung war, dass ja auch viele Fans drauf gewartet haben, und das ist auch für die Switch 2 jetzt eines der wenigen wenigen Exklusivtitel ist, ist es vielleicht dann doch ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Aber
dazu kam die schlechte Presse, ne, im Vergleich jetzt zu den anderen Teilen.
Ja. Ja, du warst ja nicht ganz unschuldig.
Ich weiß, alles deine Schuld. Ich stehe auch dazu. Das ist definitiv ein 7er-Spiel, also höchstens.
Ja, glaubt ihr, dass wir dadurch jetzt erstmal ein bisschen Metroid-Pause haben, dass das nicht mehr so jetzt sofort als nächstes Ding rauskommt?
Ich glaube, ein 2D-Metroid, das war schon relativ erfolgreich. Das ist auch von der Produktionskosten, glaube ich, deutlich niedriger. Das können wir uns in 2-3 Jahren schon, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann ein 2D-Metroid
raushaut. Hat sich da nicht der Producer sogar offiziell zu geäußert, dass die Metroid Prime Saga, also die Handlung und so weiter, jetzt definitiv mit dem vierten Teil zu Ende erzählt ist. Und man seiner Meinung nach, also er will sich aus der Produktion sogar zurückziehen, der Producer, also das ist ja ein Nintendo-interner Producer gewesen. Spiel ist zwar von den Retro-Studios entwickelt, produziert, ist es aber natürlich weiterhin von Nintendo. Und was interessant war an der Aussage ist, dass er die Spiele so ein bisschen verlagern möchte, also sprich das Konzept der Metroid Prime Reihe auf Silex, auf den Antagonisten. Was auch immer das bedeutet, ob wir da einen Spin-off bekommen oder sowas, keine Ahnung. Also klang für mich so, okay, pass mal auf, das 3D-FPS-Gameplay, das verlagern wir erstmal auf den Antagonisten, machen da vielleicht einen Spin-off draus. Und Metroid Prime an sich behalten wir in 2D, so wie es halt bei uns auch verkaufstechnisch funktioniert.
Metroid, ja.
Ja, kann man ja mal gespannt sein. Das ist ja auch, habt ihr das mit den ehemaligen oder langjährigen Nintendo-Mitarbeiter gehört, der jetzt nicht mehr bei Nintendo arbeitet, der letztes Jahr gegangen ist, der seit über 40 Jahren da war. Ich meine, das war, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr. Es kommt mir jetzt gerade so spontan nebenbei. Sehr ungünstig von mir. Hast du da Infos, Andi? Vielleicht weißt du da ein bisschen mehr. Hideki irgendwas, der die Mario Kart Reihe eigentlich komplett betreut hat. Also der schon seit der lange Jahre, seit den 80ern.
Nichts mitbekommen.
Der seit den 80ern dabei war und dann eigentlich eigentlich fast immer die Mario Kart Reihe mit betreut hat. Das letzte Spiel, das er gemacht hat, war Mario Kart 8 Deluxe und Worlds eben nicht. Und der ist letztes Jahr gegangen. Das war schade irgendwie, ne, wenn du das einfach gar nicht mitbekommst und das eigentlich scheinbar so eine Lichtgestalt in der Historie.
Ja, gut. Nintendo dann aber Nintendo hat ja ganz, ganz viele Urgesteine. Jetzt vor 2 Jahren oder so, oder vor 3 hat sich ja auch der Vater von Star Fox, also sprich der Creative Director, der die Figuren gezeichnet hat und auch das Charakterdesign erfunden hat. Also der hat sich auch in den Ruhestand verabschiedet.
Du sagst es aber, es ist halt, die gehen halt in den Ruhestand, ne? Das ist halt, irgendwann passiert es halt mal, ne? Also.
Ja. Ja, aber die haben halt für die Firma einfach mal 60 Jahre lang einfach mal Spiele entwickelt, ne? Das ist auch schon krass. Sind da wahrscheinlich seit der Uni-Zeit und sind auch da geblieben und haben einfach Spiele über Jahrzehnte entwickelt. Das Ganze geht jetzt in andere Hände und auch in neue Hände. Das ist ja auch das, was ich jetzt zu Zelda gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe. Man hat ja Gerüchte vernommen, dass Nintendo, also wie gesagt nur Gerüchte, dass Nintendo an einem kompletten Reboot der Zelda-Reihe arbeitet.
Also Timeline-technisch macht das schon Sinn, weil die ist schon sehr verwirrend.
Aber komplettes Reboot, komplett, ja. Also dass man jedes Element der Reihe nochmal komplett auf den Prüfstand stellt und Zelda auf eine neue Generation anpassen möchte.
Ich sehe schon die Dark Souls-Kämpfe dort.
Ich könnte mir vorstellen, dass halt, also was ich jetzt daraus entnehme, wäre zum Beispiel sowas, lass uns doch mal, muss jetzt in jedem Zelda Charakter XY dabei sein, muss jetzt das Gadget, das Schwert so aussehen, vielleicht will man das irgendwie komplett nochmal. Also ansonsten hat sich Zelda in meinen Augen mit jedem Teil immer neu erfunden, in Anführungsstrichen. Es hat zwar immer Elemente dabei, aber es hatte immer auch eigene Ideen. Und
ja gut, aber bis zu Breath of the Wild blieb die Grundstruktur ja immer gleich.
Ja, aber trotzdem finde ich, ein Skyward Sword spielt sich ganz anders als ein Ocarina of Time, wie spielt sich ganz anders als ein Link of the Past, ne? Also,
ja, aber
was meine ich damit?
Die Grundstruktur hat Andi aber schon recht, die blieb ja schon immer irgendwie im Grunde gleich. Man darf aber nicht vergessen, dass Zelda sowieso immer 2 Linien gleisig fährt. Also wenn man dann halt die eine Hälfte des Franchise, die 2D-Hälfte so ein bisschen traditioneller lässt und mit der 3D-Schiene so ein bisschen experimenteller, dann finde ich das irgendwie auch okay oder cool, ne? Oder ja, machen ja viele große Franchise zumindest oder einige. Denke an Resident Evil, die bringen immer einen neuen Teil, dann kommt ein Remake, neuer Teil, Remake. Pokémon, ich weiß nicht, die machen das doch auch irgendwie gefühlt so, oder? Ein neuer Teil, ein, was ist das, Remake? Ich bin da nicht so drin in der Reihe.
Ich habe keine Ahnung, wie viel der Gen das inzwischen ist
bei Pokémon. Ja, das ist ja ein wenig ungewöhnlich, dass man das bei Zelda auch so machen kann, ohne gleich seine komplette Essenz zu verlieren, weil man halt immer noch so zurückgreifen kann auf den anderen Part des Franchises sozusagen. Oft finde ich das schon okay. Macht doch mal Test, traut euch doch mal was, ne?
Ja. Nur werden dann wieder Hardcore-Fans alle auf die Balkaden gehen.
Ja, aber dann kommuniziert das doch ganz klar vorab. Sag genauso, wie es ist, was ich gerade gesagt habe. Hey, wenn ihr Hardcore-Fans seid, wartet kurz noch 4, 7, 8 Jahre, dann kommt der nächste 2D-Teil. Aber 3D oder so machen wir was Neues. Ne? Vielleicht ist das
ein anderes. Finde ich, ist ja schon Breath of the Wild ja irgendwo so neu, dass es fast schon als Reboot durchgehen würde.
Aber dann kam halt Tears of the Kingdom, was halt exakt das gleiche Spiel
ist. Ja,
außer dann ein bisschen horizontaler. Ich fand, muss ganz ehrlich, ich liebe Tears of the Kingdom. Das ist ein fantastisches Game. Unfassbar geil. Aber man kann die Nähe zu Breath of the Wild einfach auch nicht leugnen.
Ja, eben. Was habt ihr denn, anders gefragt. Habt ihr das mit Life is Strange mitbekommen? Es gibt nämlich einen neuen Life is Strange Teil, der angekündigt worden ist. Und da würde ich auch mal gerne mal eure Meinung wissen, weil Life is Strange Reunion ist jetzt sozusagen der neueste Teil, wirkt fast schon wie so ein Hilferuf,
okay.
Weil hier Chloe wieder zurückkommt und auf Max wieder trifft, was ja schon merkwürdig ist, wenn man den ersten Teil gespielt hat.
Ja.
Ich habe nur den ersten gespielt und fand die Reihe dann so lala, und dann habe ich abgeschlossen damit und nie wieder was davon gehört.
Aber ich habe ein paar mehr gespielt, aber ich habe den letzten zum Beispiel nicht mehr gespielt, Double Exposure.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ist der Story relevant dafür? Wahrscheinlich nicht, ne?
Zum Teil, weil es am Ende dann von Max eine Entscheidung gibt, die eben dazu führt, dass das passiert, was jetzt in Reunion passieren wird, und das sind so, dass sie es schafft. Das weiß ich aber auch nur, weil ich es ein bisschen quer gelesen habe. Sie schafft es, gewisse Zeitlinien zusammen zu verschmelzen, sodass eben Chloe, die eigentlich, wieder erscheinen kann. Und
Das ist so geil. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann bringt Zeitlinien ins Spiel.
Ja, ist klar.
Ja, ja.
Das ist das Ding. Richtig geil.
Aber apropos Zeit, was ich mit dem Spiel sehr hoch anrechnen muss, 3 Monate zwischen Announcement und Release oder so ungefähr, ne? Das ist schon. Es kommt im März, ne? Und das wurde jetzt, glaube ich, Anfang Januar zum ersten Mal gezeigt als Word Premiere.
Das
ist ja
krass, das habe ich.
Das kommt am 26. März. Ja, das sind 3 Monate zwischen Announcement und Release. Und das, finde ich, ist in der heutigen Zeit geil. Damit kann man gerne weitermachen. Mhm. Weißt du? Auch natürlich krass, dass es quasi nicht geleakt wurde vorher. Und ja, so ein Life is Strange, das ist so ein bisschen stilisiert von seinem Style. Auch das Neue ist sehr stilisiert, wie ich finde. Hat so einen leicht verwaschenen Look, ne? Aber das stört mich überhaupt nicht. Muss ja nicht alles Triple High-End Triple A sein.
Aber wann kam denn das aktuelle Spiel raus? Das ist doch nur ein paar Monate alt, oder nicht gefühlt?
Das war 2024, glaube ich.
Ja.
Nee, war 1,5 Jahre, sagen wir es mal so.
1,5 Jahre schon, boah, krass.
Ja, okay. Ich habe mich mit der Life is Strange-Reihe beschäftigt, weil ich dazu ein Video gemacht habe, und da ist mir dann auch schon so aufgefallen, wie sich das eben, wie man erste Experimente eingegangen ist, dann hat Deck Nine das Zepter übernommen, dann wurde es wieder mehr Back to the Roots, und dann wurde Max wieder ausgekramt, weil man gehofft hat, dass dadurch halt ganz viele Fans wieder drauf springen.
Ja.
Das hat nicht geklappt, und jetzt ist es eben so, okay, ihr wollt Max und Chloe, das war ja das, was ihr, also es wirkt wie so ein letzter Strohhalm, um die Serie noch so wirklich an Relevanz aufrechtzuerhalten. Zumindest ist das mein Eindruck. Keine Ahnung, wie es am Ende sein wird, ne?
Ja. Was ich ein bisschen sagen muss, wenn man den Trailer sieht und jetzt so abseits des Namens weiß, was es ist, sondern einfach so random den Trailer sieht, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Max und Chloe erkannt hätte.
Ja, die sind haben so auch nochmal einen anderen Look.
Die haben nochmal einen anderen Look, und das, wenn du so ikonische Charaktere dann aufgrund dessen wieder zurückbringst und man den gar nicht wirklich erkennt, ja, komisch. Naja.
Ja. Andi, du hast noch zur Xbox Developer Direct ein bisschen was vorbereitet. Zumindest weißt du, was da dran gekommen ist. Denn
korrekt.
Die war auch der Final Fantasy.
Die war auch noch. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. War jetzt auch nicht so viel. Da sind, ich glaube, 4 Spiele gezeigt worden.
Ja.
Aber natürlich auch Spiele, die sehr erwartet werden. Ne, oder?
Man wusste die 3 Spiele, die Hauptspiele wusste man 3.
Ja, ja, aber man hat sich ja drauf gefreut. So,
ja, auf jeden Fall.
Fangen wir an. Forza Horizon 6 ist gezeigt worden, und es ist vorher schon geleakt worden. Der neue Schauplatz ist Japan, was ich persönlich richtig cool finde. Auf der anderen Seite habe ich aber mit Forza Horizon 5 schon mein Zenit mit der Reihe erreicht, glaube ich. Aber für alle, die darauf spielen, denen natürlich richtig geil. Aber ihr seid eh nicht so die Forza Horizon Spieler. Ja, deshalb können wir da, glaube ich, schnell abhaken. Und dann das große Ding, ja?
Ich finde, Es sieht halt immer noch genauso aus, wie Forza aussehen soll. Ich glaube, das wird ein großer, massiver Hit. Was noch erwähnenswert wäre, gerade im Kontext der anderen Spiele, die wir gleich noch zeigen, ich glaube, das kommt nicht Day One mit auf die PlayStation 5. Das ist ein bisschen verspätet. Ja, das war so ein bisschen, alle anderen Spiele, die danach gezeigt haben, haben, glaube ich, ein Day One PlayStation 5 Release. Forza 6 war, glaube ich, zu weit fortgeschritten, schon in der Entwicklung oder wie auch immer. Vielleicht will man auch zuerst damit ein bisschen Geld verdienen. Auf der Xbox, das kommt noch nicht sofort, aber weil die anderen Teile jetzt auch, oder zumindest 5 ist ja jetzt auf der PS5 erschienen, wird es wahrscheinlich auch nicht lange dauern.
Also ich als Forza Horizon Spieler kann definitiv sagen, wer mit dem Genre auch nur ansatzweise was anfangen kann, bekommt mit Forza Horizon einfach das perfekte Arcade-Rennspiel mit haufenweise zu tun, verschiedenen Events, Autos, geiler Grafik, Open World, wo du alles machen kannst, das ist schon richtig geil. Das ist schon richtig geil. Aber es spielt sich halt, ne, wenn du Teil 1 gespielt hast, hast du alle gespielt, weil da hat sich nie viel dran getan. Vom Gameplay her ist das wirklich eine Evolution gewesen und eben keine große Revolution. Aber bei so Spielen, das ist ja auch jetzt kein großes Wunder. Gut, dann sprechen wir mal über das ganz große Ding, nämlich Fable. Da ist ein Gameplay-Trailer gezeigt worden. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich habe auch die Direct nicht gesehen. Nö, ich bin auch überhaupt kein Fable-Fan. Ich habe mich dem ersten Teil mal probiert, dann habe ich den zweiten gespielt und ich komme da einfach nicht rein. Deshalb war das jetzt für mich auch relativ egal. Interessant ist aber, dass Fable ja von den Playground Studios kommt, wie eben auf Forza Horizon. gleiche Engine. Ich meine, die können Open World, aber Open World mit Rennspielen. Deshalb ist die Frage, wie das bei Fable funktioniert. Aber was ich gehört habe, ist wohl, dass es sehr vielversprechend aussieht.
Ich finde, optisch sieht das wirklich gut aus. Das sieht nach einer richtig, richtig tollen, bunten, schönen Märchenwelt aus. Man hat ein bisschen auch die Kritik rausgenommen, die es beim Release-Trailer oder beim Announcement-Trailer damals gab, bezüglich der Protagonistin, indem man jetzt einfach seinen Held selbst wählen kann. Du kannst machen, worauf du Bock hast, was beim Rollenspiel, also sofern ich das mitbekommen habe, ne? Was natürlich immer cool ist, da kann sich jeder austoben und keiner fühlt sich gestört, das finde ich total geil. Das Kämpfen sah actionreich, dynamisch aus, die Welt groß und einladend, das könnte, glaube ich, ein richtig geiles Game werden, also zumindest so, was er vom Trailer mitnimmt.
Also ich bin halt wirklich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, weil Playground Games sind halt wirklich pure Rennspielentwickler. Das Studio an sich ist ja damals neu gegründet worden, um Forza Horizon zu entwickeln. Ja. Und die Köpfe hinter Playground Games, das sind Entwickler von Bizarre Creations, das sind Entwickler von Burnout, also sprich von der Burnout-Reihe, von der Forza-Reihe, von der Need for Speed-Reihe, das sind alles Köpfe, die in ihrem Leben nur Rennspiele entwickelt haben und dann so ein richtig großes Mammut Online RPG, das wird spannend.
Also ich sehe das nicht ganz so kritisch, weil man darf ja nicht vergessen, das ist immer noch ein Microsoft First Party Studio. Die haben nicht nur monetär jede Möglichkeit, die sie kriegen können, sondern auch vom Know-how. Und dann geht man mal halt rüber zu Obsidian und sagt, ja, hey, schon, wegen dem Character Tree, könnt ihr nicht mal sagen, wie wir und so weiter. Ich glaube, da gibt's schon intern genug Symbiosen, dass man sich da zusammen helfen kann und so. Das macht ja total Sinn. Es wäre dumm, es nicht zu machen. Ne? Dementsprechend glaube ich schon, dass die fähig sind, ein sehr, sehr gutes Rollenspiel zu produzieren. Matthias, was hältst du vom Trailer?
Den Trailer finde ich wirklich sehr schick. Mir gefällt auch, wie du schon sagtest, diese Märchenwelt. Ist einfach ein schönes Spiel, wo ich wirklich viele Stunden mit verbringen kann. Das sehe ich schon. Wollte noch auf dieses Playground-Thema eingehen. Ich finde es teilweise sogar ganz spannend, wenn mal eine ganz andere Ecke ein Spiel macht, ne?
Denk an Alien Isolation.
Zum Beispiel. Also kann auch mal was Geiles daraus werden. Ich finde, also darauf freue ich mich sehr. Das ist halt wirklich von der Xbox-Sparte aktuell mein Most Wanted Game.
Und das erste große First-Party-Xbox-Game, was Day One auf der PlayStation 5 mit erscheint.
Ah, schau her, ja. Freut mich.
Und was ich noch interessant finde, habt ihr vielleicht mitbekommen, das habe ich auch in Interviews gelesen, dass sie diesen britischen Humor so ein bisschen mit diesem Interview-Office-Style, dass der mit reinkommt in den Cutscenes oder so. Das sieht man ja teilweise auch im Trailer schon, dieser eine Typ mit der Brille, der dann da so mit den Minifiguren spricht. Irgendwie braucht man das mit ein. Ich mag britischen Humor sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was sie da machen. Kann natürlich auch sein, dass es überhaupt nicht passt irgendwie in so dieses Fantasy-Konzept, aber ich glaube, es wird ganz witzig.
Ja. Was gab's noch?
Okay. Beast of Reincarnation, das neue Spiel von Game Freak, die einfach mal zeigen, was dass die hübsche Spiele entwickeln können nach den ganzen Pokémon-Spielen auf der Switch. Das sah auch richtig geil aus. Man kann wohl irgendwie Pflanzen manipulieren, enge Bindungen zu tierischen Begleitern soll da im Fokus stehen und das Ganze ist halt so ein traditionelles, zumindest das, was ich gesehen habe, so ein traditionelles Fantasy-Action-Adventure, würde ich mal sagen. Sieht halt einfach nur richtig, richtig geil aus. Und wie gesagt, wenn man Game Freak von Nintendo-Plattformen kennt, dann tut das schon weh. Ja. Das ist so geil zu sehen auf der Konsole.
Also die grafische Wucht ist schon krass, wenn man bedenkt, also wenn man das Entwicklerstudio mal loslässt, mit macht mal, worauf ihr Bock habt, was genau. Die da herauszaubern können, das sah echt geil aus. Ich glaube aber gameplay-technisch hat mich das eher an Monster Hunter und Dark Souls Sekiro irgendwie erinnert. Ja. Große Bosskämpfe, schnelle, actionreiche Bosskämpfe mit viel Ausweichen und Geschicklichkeitsbedarf. Gucken, ob sich das so gameplay-technisch so weit absetzen kann, dass ich sage, boah, geil. Sieht aber optisch schon sehr cool aus. Ja, und natürlich kommt da wieder so ein Pet-Aspekt, denke ich mal, mit rein. Das ist ja deren...
Ja, nee, ich finde es auch eigentlich ziemlich spannend. Es ist sehr fantasievoll und auch sehr fernöstlich. Also ich weiß nicht, welche Kulturen da so eingeflossen sind. Es sieht ein bisschen chinesisch aus. Ich kenne mich aber jetzt nicht so genau aus.
Auf jeden Fall.
Aber alles wirkt halt einfach mal wieder sehr frisch. Also auf das Spiel, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt für mich ein Day-One-Kauf, aber bin da schon sehr angetan.
Ja, vor allem wirkt das auf mich durch die Grafik und Setting auch so ein bisschen Microsoft-fremd. Also das wirkt wie so ein Spiel, das ich nicht unbedingt auf eine Xbox erwarten würde oder von Xbox.
Ne? Aber das ist, glaube ich, auch kein Xbox-Ding. Das wird da einfach nur gezeigt. Das hat nichts mit Xbox zu tun. Das kommt auf der PlayStation 5, das kommt auf dem PC. Das
aber
ist,
sind die nicht Publisher?
Sind sie das? Bist du sicher?
Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt gesagt, die sind da zumindest irgendwie mit drin. Als Finanzier oder so.
Ja, vielleicht als Marketing-Deal, so wie Sony das mit den Neo-Games macht, ne? Aber ich glaube, Entscheidungsträger in irgendeiner Form sind sie da, glaube ich, nicht. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. Okay. Egal, auf jeden Fall, alle werden können es spielen, von daher gut. Ich glaube, außer Switch-Spieler.
Ja, vielleicht kommt das auch auf das Switch 2, ich wollte es
nicht. Ja, aber hält denn nicht auch Nintendo Anteile an Game Freak oder was?
Die halten und Anteile an der Pokémon Company und Pokémon Company ist ja nicht Game Freak. Das ist irgendwie komplizierter, keine Ahnung.
Ja, das weiß ich auch nicht ganz.
Aber gut. Es wird auch nur exklusiv von Game Freak die Pokémon-Spiele entwickelt, oder? Sehe ich das richtig?
Ja.
Theoretisch könnte es auch mal noch ein anderes Studio geben, oder?
Das wäre mal interessant. Du, Pokémon einfach an andere Studios geben und gucken, was da so rauskommt.
Da habe ich vor Jahren sogar ein Video zu gemacht und habe gesagt, Leute, gebt doch die Pokémon-IP an Monolith. Und dann sollen die mal zeigen, was die mit der Xenoblade Chronicles Reihe gemacht haben, nur eben mit Pokémon. Die haben da ja schon irgendwelche Viecher rumlaufen in der Open World. Dann macht das doch mit Pokémon. Das können die doch.
Ja. Da gab es auch ein anderes Spiel, ein kleines Game.
Ich habe recherchiert, Beast of Incarnation wird gepublished von Fictions, also es hat nichts mit Microsoft zu tun. Okay. Es war einfach nur, es ist von einer Sache von Private Division, die kennt man vielleicht, wurde halt nur auf dem Showcase gezeigt. Third Party.
Okay, ja, ich hatte das angenommen, weil ich bisher nur bei Microsoft Showcases davon gehört und gesehen habe.
Deswegen. Naja. Deswegen machen Sony und Xbox ja sowas gerne, damit man dann glaubt, das gehört zu denen. Das ist ja der Grund.
Wahrscheinlich. Okay. Dann
sorry, Matthias. Oder warst du?
Genau. Überraschungsankündigung von Double Fine. Double Fine sind ja die zum Beispiel die Psychonauts-Spiele gemacht haben. Jetzt muss ich gucken, wie das Ding heißt.
Killen,
genau. Ein teambasierter Multiplayer-Brawler. Da ich die Direct nicht gesehen habe, kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Da muss ich an euch abgeben.
Es ist ein Create Your Own Hero Ding. Du hast Ton oder so eine Tonscheibe und baust dir da erstmal so einen eigenen Tontopf und dann hast du so Tontöpfe und Pflanzen, die in so einem Top-Down Arena Brawler mit ganz viel Cartoonfarbe kloppen. Es sieht so ein bisschen aus wie Overwatch von den Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr kreativ, sehr wild, sehr farbenfroh. Ja, es sind, glaube ich, Spiele, die durchaus funktionieren können, weil, gerade weil die, glaube ich, im kleinen Rahmen produziert werden und durch ihre Live-Service-Multiplayer-Komponente gut Erträge erfahren können. Ne? Aber ich glaube, weder vom Stil her noch von der Art ist das mein Ding, außer vielleicht so einmal reingucken und ja, witzig, ein Abend und das war's. Ne? Aber
ja, das ist so, das kommt so in die Kategorie Fall Guys.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Totales Chaos, du hast vielleicht die, du spielst halt mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Charaktere und vielleicht macht das aber mal Bock.
Ja. Hat Double Fine nicht vor kurzem erst ein Spiel veröffentlicht?
Ja,
war das Keeper. Nicht das mit diesem, wandelnden
ja. Das wollte ich auch noch mal unbedingt spielen.
Leuchtturm, ja. Genau.
Ja,
krass. Sieht man ja auch nicht so oft, dass so ein Studio wie Double Fine einfach mal so hintereinander zwei, drei Spiele raushaut.
Ja.
Das macht gerade, das habt ihr das mitbekommen? Also ich möchte jetzt nicht das Thema wechseln, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz guter Turn. Das ist ja das, was Obsidian jetzt... Ja,
habe ich mitbekommen.
Hast du mitbekommen? Also Bloomberg hat ein bisschen berichtet, was bei Obsidian gerade los ist, weil die haben nämlich gesagt, ja, wir hatten letztes Jahr Avowed, Grounded 2 und The Outer Worlds 2 veröffentlicht, also drei Spiele und direkt in einem Jahr. Das war einfach scheiße. Das hätten sie viel deutlicher entzerren müssen. Es war ein krasser Grind und letztendlich ist es auch jetzt bei denen so, dass Avowed und The Outer Worlds 2 nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt haben. Grounded 2 war ein Hit.
Ne? Ja, Grounded 2 war ein Hit, genau. Und ich wollte nur sagen, dass die anderen beiden gefloppt sind. Also von den Verkaufszahlen Outer Worlds 2 und Avowed leider nicht die Erwartung erfüllt, muss man sagen.
Ja gut, vielleicht kann Avowed ja auf der PlayStation 5 noch ein bisschen was rausziehen. Das kommt ja auch jetzt.
Das Interessante ist halt auch, dass sie, also sie haben so ein bisschen was geäußert, das fand ich ganz interessant. Also erstens nochmal ganz kurz zu den zwei Flops jetzt sozusagen. Also The Outer Worlds 3 wird es jetzt erstmal nicht mehr geben. Mhm. Allerdings möchte man trotzdem noch weiterhin an dieser Avowed Pillars of Eternity an diesem Universum bleiben, so, ne? Das möchte man nicht abgeben. Also ich denke mal, da wird noch was kommen. Man möchte Entwicklungszeit auf 3 bis 4 Jahre reduzieren, Technologien neu verwenden und nicht immer alles neu machen. Und ein ganz interessanter Punkt, ich hoffe, dass ich den jetzt hier, nee, finde ich jetzt den nicht, aber ich, da war auch noch so ein Punkt, dass Xbox einen Gewinn, ja, wie sagt man, jetzt muss ich jetzt noch mal ein bisschen raussuchen, Entschuldigung, dass die eine Vorgabe.
Genau, eine Gewinnerwartung haben.
Eine Gewinnerwartung von wie viel, 30%?
30% oder sowas. Und um das zu erreichen, müssen diese Publisher oder diese Entwickler immer diese Spiele auf PlayStation veröffentlichen. Das ist
ganz
utopisch zu erreichen. Also, ja.
Genau, Microsoft has enacted a 30% profit target for many Xbox Studios, which has led to them putting games on PlayStation. Also das ist auch so ein bisschen dann der Zug, der das noch retten soll, damit es am Ende noch diese 30%.
Ja.
Also es ist übrigens nicht Xbox, sondern Microsoft. Ich glaube, dass das wirklich
so. Ja, das muss man. Genau, das glaube ich nämlich aber auch. Also ganz viel von dem Mist, der in den letzten Jahren passiert ist, der hat nicht mal unbedingt zwangsweise was mit Phil Spencer oder der Xbox-Sparte zu tun, sondern das ist von ganz, ganz oben. Das kommt von ganz, ganz oben. Man muss ja sagen, die Xbox-Sparte ist vielleicht vom Umsatz her nur ein ganz kleiner Prozent, aber die haben halt richtig investiert in den letzten Jahren und das kommt halt nicht rein. Und dass da der Druck von oben dann höher wird, das sollte dann auch langsam klar sein, dass da auch langsam was erwartet wird, wenn du irgendwie für fast 80 Milliarden einkaufen gehst, dann muss da auch was kommen. Zumindest Wachstum erwartet man. Umsätze hat man ja immer noch und auch Gewinne, aber das Wachstum bleibt zurzeit gerade akut stehen und das können wir auch vielleicht gleich weiterleiten zum nächsten Punkt. Microsoft hatte nämlich ihre Quartalszahlen letzte Woche und die waren schon wieder so im Garde, also die waren super generell, aber im Gaming-Bereich mal wieder, ja, irgendwie Konsolenverkäufe schon wieder 30% runter, aber diesmal auch Live-Service-Sachen runtergegangen prozentual im Vergleich zum letzten Jahr. Also sprich, auch der Game Pass wächst nicht und trägt halt nicht dieses Momentum, was man sich durch Call of Duty erhofft hat, das in den Game Pass zu packen. Wir werden hier in 10 Jahren sitzen und wahrscheinlich berichten, der Kauf von Activision Blizzard war keine gute Idee.
Ich habe jetzt dazu heute eine interessante News gelesen, dass auf der Game Developer Conference, die wohl aktuell oder irgendwie jetzt war, oder aktuell noch ist, mehr als doppelt so viele Entwickler sich dazu geäußert haben, dass die ihre Spiele für Switch 2 und PlayStation 5 veröffentlichen werden und nicht mehr für Xbox-Systeme.
Ja. Puh, das ist aber schon nochmal krass. Oder eigentlich dachte ich immer so, das nimmt man mal so mit, wenn man schon so leistungstechnisch ist die PlayStation sehr auf dem Niveau einer Xbox. Also warum denn nicht? Aber wenn das am Ende heißt, warum lassen wir das einfach mal?
Naja,
schon krass, ne?
Guck's dir an, gerade bei kleineren Teams, ob es nun Dispatch oder gerade das neue Spiel von den Gamebakers Kern, wo wir nachher vielleicht noch drüber reden können, die sind nicht auf der Xbox erschienen, weil diese kleinen Indie-Studios als nicht als wirtschaftliche sehen, das dort drauf zu porten. Zumindest an Day One, ne? Das ist, da werden Spiele mittlerweile nicht mehr auf die Xbox gebracht. Also, und ja, wir reden seit vier Jahren darum, dass die Xbox-Verkaufszahlen immer weiter in den Keller gehen. Und wir gehen ja immer von nächstes Jahr weiter, 20% schlechter als letztes Jahr, 20% schlechter. Alter, wie schlecht soll es denn noch werden, ne? Da ist ja fast gar nichts mehr. Das Ding, das liegt wie Blei in den Regalen. Das ist halt so, ne?
Da sollten Sie mal am besten Ubisoft fragen, weil die, glaube ich, kennen sich ganz gut aus.
Mit als Misserfolg?
Mit Misserfolg, denn da brennt ja mal die Hütte, würde ich sagen. Bei Ubisoft, da müssen wir nochmal ganz genau drauf eingehen, denn da hat sich etwas ergeben, denn es kommt zu einer Restrukturierung, um den finanziellen Kollaps abzuwägen oder abzuwenden. Und da sind einige Sachen passiert. Beispielsweise wurden erstmal ein paar Spiele verschoben. Also ich glaube 7 Stück waren verschoben wurden verschoben, weil man da auf jeden Fall mehr Zeit in die Qualität stecken will. Man möchte Must-Play-Titel veröffentlichen, denn das ist dringend notwendig, anstatt jetzt irgendwie den Markt mit mittelmäßigen Produkten zu überschwemmen. Das ist eigene Aussage. Aber viel schlimmer traf es da ein paar Spiele, und zwar 6 Stück, die wurden nämlich komplett gecancelt. Und unter diesen Spielen, von denen man von 5 nichts weiß, weiß man eine Sache ganz sicher, und das ist das Prince of Persia The Sands of Time Remake, das letztendlich bei Montreal noch fast fertig entwickelt worden ist. Also das war so laut Insidern wirklich kurz vor der Veröffentlichung.
Ich hatte gehört, das haben sie da in Indien ja produziert, und das war so katastrophal, dass die sich aus Montreal das zum Schluss nochmal versucht haben zu fixen, und die haben verzweifelt aufgegeben und gesagt, hey, da können wir nichts mehr machen. Das Ding ist völlig, kriegst nicht mehr hin.
Also es gab jetzt so, es gibt so Influencer-Boxen, ne, wo du so, wo Influencer so Goodies kriegen und das Spiel und solche Sachen, und die waren fertig.
Ja, okay.
Also wenn du das schon hast, dann ist es eigentlich schon kurz davor. Sind aber nur Gerüchte, und war in der Entwicklungshölle. Man hat auch ein paar Bilder gesehen, die geleakt worden sind. Da wird es noch über die Zeit noch ein paar Sachen geben. Wenn man das gesehen hat, was man da schon sehen konnte, war es auch nicht unbedingt sehr schmackhaft, fand ich.
Das sah katastrophal aus. Ich habe die Bilder gesehen.
Ja, und wenn Ubisoft schon selber sagt, das können wir nicht veröffentlichen, dann muss
das muss wirklich was bedeuten. Also was die schon für Schrott auf den Markt gerissen haben. Aber man muss ja auch sagen, was nicht unter den gecancelten Spielen ist, ist wohl immer noch Beyond Good and Evil 2. Ne? Das ist wohl immer noch in Development.
Das ist schon teilweise lächerlich, ja.
Naja, ich habe mir in der Folge auf jeden Fall mal Aktien gekauft von Ubisoft.
Ich auch, Andi. Let's go. Ich dachte, oh, schlimmer kann es nicht werden. Los, rein da.
Ja, und was ist? Dann ist der Kurs nochmal abgeschmiert.
Bei $4 habe ich jetzt nochmal, bin ich nochmal reingesprungen.
Du hast schon Penny Stock.
Ja, bei $4,24 oder so.
Also, es ist aber noch mehr passiert. Also bei Ubisoft ging es richtig rund. Da gab es dann natürlich im Zuge dessen Stellenabbau, Studioschließungen. Wurde das Ende der Homeoffice-Regel eingeläutet. Also, ne, es gibt wieder eine ganz klassische 5-Tage-Woche vor Ort, was es gab einen Mitarbeiter, der hat sich darüber beschwert, der wurde dann sofort gefeuert. Da gab es einen Gewerkschaftsstreik, die Gewerkschaften haben grundsätzlich in Frankreich gesagt, wenn Yves Guillemot ins Büro kommt, dann lässt ihr eure Arbeit nieder und macht gar nichts, so in der Art. Also geht's heiß her. Und warum das Ganze? Natürlich, Schieflage ist klar, Ubisoft-Aktienkurs mega gecrashed. Es gibt nämlich, die nennen das Creative Houses. Es gibt 5 Säulen, die jetzt Ubisoft retten sollen. Und diese 5 Säulen, es gibt eine Säule, das ist so die Säule, die uns jetzt wahrscheinlich am ehesten interessiert, weil das nämlich die Spiele sind, die richtige Geldmaschinen sind. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six und sowas. Dann wird es aber noch vier weitere Säulen geben und ich lese mal vor, spezialisiert auf Live-Service-Games, Fantasy, Casual-Games und Shooter, was auch immer das bedeutet, aber ganz klar, wir wollen uns mehr auf Live-Service und auf Multiplayer oder sowas konzentrieren.
Und natürlich wird die allgemeine Ubisoft-Formel in jedem Spiel beibehalten. Ja. Das ist ja nichts, was an der Qualität gesägt hat in den vergangenen Jahrzehnten. Ne?
Boah, ja. Es ist... Also Live-Service, wir haben ja gerade auch das Desaster mit Highgarde erlebt, ein Spiel, auf was auf den Game Awards von Jeff Keighley ein wenig zu sehr gehypt wurde. Als letztes Spiel dann noch als One More Thing gepriesen. Und das Spiel, auch aus Prinzip, glaube ich, habe ich das Gefühl, die Leute hassen es, ne? Es so hart. Die Steam-Reviews sind katastrophal, auf den Konsolen weiß man das nicht, aber die Player-Zahl ist irgendwie um 90%, 95% eingebrochen nach einer Woche. Das Spiel ist verbuggt und nicht fertig und der Ruf ist ein wenig gelitten von Jeff Keighley, sich da so auf ein Live-Service-Game zu fokussieren im Jahr 2026 beziehungsweise noch 25, ist mittlerweile wirklich gewagt, ey. Naja.
Ja, also wie gesagt, Ubisoft hat gerade echt einiges umgekrempelt und das kriegen wir jetzt zu spüren. Ich finde es halt wirklich schade, dass sie auch so kleineren Double-A-Spielen keine Chance mehr widmen, sondern sich halt wirklich auch nur noch auf solche große Brecher konzentrieren, weil das war jetzt, weiß ich, das ist halt schade, aber so muss man halt Ubisoft leider den Weg ebnen. Raus aus der Industrie.
Es ist wirklich unfassbar, wie man mit so großen, krassen, ikonischen und legendären Videospiel-Franchises etwas so verkacken kann wie Ubisoft. Denn wenn man bedenkt, was zu denen alles gehört und nicht nur Far Cry, Assassin's Creed oder Prince of Persia, es gibt ja noch so viel anderes, von dem eben angesprochenen Beyond Good and Evil über Rayman, keine Ahnung, bis hin zu Splinter Cell, was fällt euch noch ein?
Rainbow Six.
The Crew.
Division.
The Division, aber auch ältere Sachen, Legacy-Sachen. Matthias, sag doch mal, was fällt dir da noch ein?
Mir fällt gerade, die haben viel gepublished, ne?
Might and Magic, ist das nicht auch von denen?
Might and Magic, die Anno Games, gehören auch alle zu dem Dings, ne? Was sehe ich hier noch? Call of Juarez sehe ich gerade, gehört zu denen. Jegliche Form von
super.
Tom Clancy, ne?
Es ist halt irgendwo Ghost Recon natürlich. Die haben halt schon wirklich ihre Ubisoft-Formel sehr ausgereizt und sie sind nicht umsonst so, ja, haben so einen Image-Schaden. Aber schade, schade, Marmelade. Wisst ihr was, worauf ich jetzt Bock hätte?
Ich weiß es.
Dann sag es.
Ein Kunibert. Und den mache heute ich, denn wir haben auf unserer Homepage controllerpoesie.de ein kleines Formular angelegt, wo man uns Kunibärs jetzt einsenden kann und das wurde tatsächlich genutzt. Dementsprechend haben wir heute einen Kunibert über unsere eigene Homepage zugesendet bekommen und ich rufe mir den kurz mal auf. Der ist vom guten Mason und erstmal hallo liebes Team, also das ist unser Team hier nebenan noch, neben uns drei. Ihr macht einen großartigen Job. Danke, danke, danke. Und ich finde ein sehr, sehr cooles Thema, was ich heute euch jetzt hier präsentiere. Und zwar, bitte rankt doch mal die schlimmsten Zensuren in deutschen Versionen von Videospielen.
Oh, spannend.
Schlimm im Sinne von spielzerstörend, stark verändernd. Ich hoffe, wir kriegen es auch irgendwie hin, noch zusammen irgendwie herauszufinden, welche das waren, aber ich find's sehr, sehr witzig.
Ganz fangen kurz, wir an. Also eins ist wirklich, das ist für mich, das geht gar nicht und fünf ist,
genau.
Das ist mir so, okay.
Also, so würde ich es machen, genau. Mhm. Fangen wir an mit dem ersten Spiel und das ist Half-Life.
Was war da jetzt nochmal?
Grünes Blut. Du konntest keine Leute oben. Die Leichen haben sich hingesetzt, also die Professoren, und haben sich, glaube ich, hingekniet in der deutschen Version und sind nicht gestorben, die Gegner.
Finde ich schon schlimm, muss ich sagen.
Blut, also da, ja, grün, ja, ja.
Ja. Grünes Blut hat mich, also finde ich auch blöd, aber dass die besiegten Gegner sich hinsetzen und dann, das zerstört einfach für mich die komplette Illusion des Ganzen. Also es ist für mich schon sehr schlimm, muss ich sagen. Weiß ich, wie es bei dir ist, Andi?
Also ich habe Half-Life ja nicht gespielt. Ich hatte jetzt nur davon, was ich so kenne vom Spiel, gedacht, dass man da gegen Aliens kämpft und schießt. Und dann kommt
teilweise,
dann
teilweise.
Unter anderem.
Teilweise. Der Hauptteil ist wirklich menschliche Gegner, muss man sagen.
Achso, die haben sich dann davon noch hingesetzt. Könnte an der Immersion kratzen.
Stell dir das gerade mal vor, du bist in einem Fight und schießt und die setzen sich halt wirklich einfach hin.
Das ist doch eigentlich. So, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich lenke meine, ja, genau, meine Pistole auf den Boden. Okay. So.
Nee, okay. Das ist schon für mich sehr, sehr, also ich würde schon
also
setzen, zwei oder so.
Ich glaube, ich kann auch sein, dass es nur die gewisse Anzahl war, also dass es die menschlichen Gegner waren und die Alien-Gegner sind halt einfach dann despawned nach einer gewissen Zeit. Sie haben sich nicht hingesetzt, aber wenn dann da die Headcrabs waren, die waren irgendwann, dann sind nicht zerblutet wie in der englischen Version, also wie du dann weggesplattert hast und die Leichen lagen da rum, sondern irgendwann so plupp, weg waren sie. Das war ja auch Klassiker damals.
Auch nicht so geil, ne?
Nein, also Immersionsbrechen war es auf jeden Fall.
Für mich die zwei. Was sagst du, Andi?
Ja, man muss halt sagen, dass Half-Life ja nicht das einzige Spiel war, das gemacht hat, ne? Aber klar, es kratzt dann der Immersion. Von mir aus packen wir es auf die 2.
Okay, auf die 2. Dann kommt ein Spiel für Andi, da kannst du, glaube ich, sehr viel drüber reden. Und zwar geht es um Turok.
1 oder 2?
Steht nur Turok. Also ich gehe davon 1. Okay, wir können auch die Reihe nehmen, falls es da Unterschiede gibt.
Die ersten zwei Teile sind arg geschnitten worden. Es gibt die europäische Variante, es gibt dann die deutsche Variante. Beim ersten Teil war das so, dass die menschlichen Gegner Kontrastteil gegen Cyborgs ausgetauscht wurden, und zwar alle. Das heißt, dann gab es auch
Klassiker.
Kein Blut. Klar, weil bei Cyborgs kannst du natürlich kein Blut reinpacken. Außerdem sind auch ganz viele Animationen rausgeschnitten worden, weil in der europäischen Variante konntest du den Gegnern in den Hals schießen, dann haben die sich dran gefasst und sind dann in die Knie gegangen. Das war schon ziemlich cool, vor allem für die damalige Zeit. Das hat alles in der deutschen Variante komplett gefehlt. Andere Tiere, die du da erschießen konntest, sind einfach verschwunden. Bei den Dinos, gut, die sind einfach nur umgefallen, aber es gibt so kleine Viecher und so weiter, die du da erschießen konntest, die sind, wie gesagt, einfach nur so, haben sich in Luft aufgelöst, aber das Heftige war halt, waren die Cyborgs. Ich persönlich kannte Turok erstmal nur so, weil ich nur die deutsche Variante damals gespielt habe. Mich hat es auch überhaupt nicht gestört. Ich habe damals erst herausgefunden, dass es eigentlich anders ist. Beim zweiten Teil war das schon heftiger. Da wurden sogar Kanonen zensiert. Dann gab es zum Beispiel den Gehirnbohrer gar nicht. Der ist zu einer Eiskanone ummodifiziert. So. Aber finde ich jetzt nicht so hart. Da glaube ich, ist so ein Immersionsbreaker wie Half-Life ist da ein bisschen krasser.
Also ein Punkt, den du gesagt hast, der, glaube ich, den finde ich am logischsten, wenn man das halt einfach nicht wusste, dann hat man einfach gedacht, dann sind das halt Cyborgs-Gegner, eben, die du da hattest. Deswegen, mich würde es auch weniger stören, als das mit dem Hinknien. Also, was sagst du? 4, 3, 5?
Also 3 wäre mir zu hoch tatsächlich. Wenn wir nur von Turok 1 ausgehen, würde ich sagen sogar 5, weil ich fand es damals wirklich überhaupt nicht schlimm.
Okay, das ist nicht schlimm. Ich habe Turok übrigens gespielt in meinem Retro-Monat. Aber
dann sein mit Blut und All, ne?
Naja, mit allem. Bei mir war alles dabei.
Stell dir vor, es wäre nicht da gewesen. Hätte dich das beeinträchtigt in deinem?
Weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Weil bei Half-Life hat es dich ja schon gestört.
Ja, also ja, ich hätte, aber ich gehe da tatsächlich. Ich lasse einfach mal Andis Meinung zu und sag 5.
Also ich bin auch mit Cyborgs zum Fan geworden, von daher.
Ja, also okay.
Okay, dann auf die 5, ne?
Ja.
Nächstes Spiel ist Command & Conquer.
Oh, was war da nochmal? Jetzt muss ich.
Da wurden in der deutschen Version auch die Soldaten gegen Cyborgs ausgetauscht. Mhm. Es wurden die Fraktionen umbenannt in Kunstnamen. Die heißen nicht mehr USA und China, die hießen dann Western Front oder keine Ahnung, Asia-Pakt. So. In Generäle gab es diesen Suicide-Bomber von dieser einen Fraktion, der wurde komplett in eine andere Einheit umgewandelt, weil das war ein Selbstmordattentäter. Es wurden, weiß ich nicht, ich glaube, ja, vielleicht auch Cutscenes abgeändert, aber so, das war schon, du hast halt gegen, ich glaube, du konntest auch nicht mit den Panzer über die Gegner fahren oder es hat nicht geblutet. Es war dann einfach nur, ja, war ja Roboter dann halt und so, ne, also.
Ah, okay. Boah, ich muss eine Sache vielleicht mal gestehen, dass eben mich so Zensuren nicht so aus der Bahn werfen. Also ich war jetzt nie, ich war nie so, mein Gott, ich kann jetzt hier nicht in alle Teile zerschneiden und wie bei Metal Gear Rising. Okay, in dem Fall vielleicht ist das schon nochmal ein anderes Thema. Aber wenn jetzt zum Beispiel sowas wie bei Command & Conquer, ja, fände ich jetzt irgendwie anders schon geiler. Also, ne, fände ich irgendwie spannender. Aber das macht das Spiel jetzt nicht kaputt. Für mich persönlich.
Ja, also ich habe das Spiel auch nie gespielt. Ich kenne Command & Conquer vom N64, aber auf dem PC nie wirklich gezockt.
Da war das eh zensiert auf genau, dem N64. Ne?
Genauso wie ich StarCraft vom N64 kenne und nicht vom PC. Jedenfalls, aber das klingt für mich nach einer guten 4. Wir haben gerade Turok auf die 5 gepackt. Gut, bei Command & Conquer, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht mehr mit irgendeinem Panzer über Einheiten fahren konnte, das ist bei einer Kriegssimulation natürlich schon irgendwo doof. Und dass eben Fraktionen abgeändert wurden. Ich finde, das kratzt dann schon an der Immersion, wenn du so eine realistische Kriegssimulation spielst und dann da plötzlich Namen geändert wurden und so weiter. Deshalb finde ich, passt das da eigentlich auf die 4 ganz gut.
Ja. Ich bin auch zufrieden mit der 4.
Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Platzierung.
Jetzt haben wir noch 1 und 3, ne, Matthias?
Ihr habt noch 1 und 3. Und das ist Dead Island. Also okay. Kurz an Kontext. Dead Island konntest du in der deutschen Version nicht die Gliedmaßen abhacken. Also ein bisschen in der Blut, ne, und es gab keinen Ragdolling, also die Leiche konntest du nicht umherkicken. Was aber viel schlimmer dadurch war, dass das zensiert wurde, ist, dass du halt, und das ist ja ein Koop-Game darauf ausgelegt, dass du halt nicht mit Leuten connecten konntest, die nicht Uncut-Version haben. Also jeder, der das Spiel außerhalb von Deutschland besessen hat, konnte nicht connecten mit dir, beziehungsweise wenn du es konntest über Private IP, wurde sein Spiel auf die zensierte Version runtergesetzt.
Also das ist ja mal wirklich eine ganz krasse Art von Zensur.
Ja.
Tatsächlich.
Würde mich auch, also erstens mit der ganzen Geschichte, dass du so ein Downgrade bist für alle, die spielen wollen. Aber ich finde auch, es ein bisschen, also wenn du Gliedmaßen nicht, also in diesem Spiel hast du so ein Gameplay-Touch mit Ragdoll und so. Daraus zieht das Spiel auch ein bisschen seinen Spaß, das alles so zu überzeichnen. Und wenn das fehlt, ist das Spiel dann eben halb so cool oder so halb so wertig. Deswegen, für mich ist es schon so ein Einser-Kandidat.
Ja, definitiv, vor allem eben mit der Degradierung der anderen Spiele. Das geht gar nicht. Weil damit wirst du ja quasi als Cut-Gamer wirst du ja ausgeschlossen, wie damals auf dem Schulhof. Mit dir spiele ich nicht.
Ja.
So.
Ja. Ja, genau.
Ja, also packt ihr jetzt auf die 1.
Ja, ich würde sagen schon, oder?
Ja, schon. Ja,
und dann habt ihr noch die 3 über und die ist für Resident Evil.
Teil 3, oder welcher?
Nein, Teil 1. In dem ersten Teil fehlt der ganze Live-Action-Film, glaube ich, ist abgeändert als im Original.
Ja, da gab es noch Director's Cut dann irgendwann mal, oder?
Ja, es heißt ja nicht, dass alles hier krass zensiert ist. Ihr habt halt den Kunibett verloren, ne? Also, und ich glaube, die Zigaretten, die rauchen nicht in den westlichen Versionen. Also,
ja, das ist für mich eine. Also, ich finde das mit der 3 okay. Tatsächlich.
Hättest du mich Teil 3 genannt, mit den blinkenden Zombies, die dann verschwinden, das ist nochmal eine Ecke härter, finde ich.
Ja.
Die Zensur. Das macht es nochmal ein bisschen blöder.
Ich hätte noch ein paar andere coole Spiele auch noch, die mir eingefallen sind, sowohl zum schlechten als auch guten. Also ich finde cooler Kunibert übrigens, cooles Thema, finde ich sehr spannend.
Definitiv.
Ja. Denkt an Probotector, beziehungsweise Contra,
ja, das
legendärste Zensorspiel, sogar einen ganz anderen Namen bekommen bei uns. Mhm. Ich muss aber sagen, die Zensur von Menschen zu Cyborgs bei uns ist mega geil. Ich baller doch lieber mit so einem geilen Cyborg-Robotern als mit irgendwelchen halbnackten Muskeldudes. Fand ich total viel geiler. Also Probotector finde ich besser als Contra. Und als negatives Beispiel würde ich noch anschmeißen The Darkness. mit den Execution Kills, wo auf einmal der Bildschirm einfach schwarz wird und man in der deutschen Version einfach nichts sieht.
Das war so auch so die Zeit, wo jedes Spiel irgendwo Gefahr lief, dass es eventuell dann irgendwie auf den geprüft wird. Und dann haben sie einfach sich halt gar keine Mühe mehr gegeben.
Ist 4 damals nicht auch zensiert worden?
Ganz krass. Sicher. Ja. Also alle 4 Teile eigentlich.
Das hat nur 2 gehabt.
Nee, 4. Nee, 4, das Spiel.
Bist du dumm?
Ja, sehr geil.
Sicher.
Auch sowas wie ein Bulletstorm, das ja dann letztendlich dann gar nicht in Deutschland erschienen. Oder gab es deutsche?
Doch, aber es war, genau.
Es gab Spiele, die dann gar nicht mehr gekommen sind.
So genau.
Dying Light oder so.
Ein Spiel, aber wer, weißt du, wenn man dafür eigentlich jetzt quasi bedanken, wo man sich bedanken muss, dass es denn doch wieder in Deutschland also nicht mehr so wild wurde, sondern dass auch die Zensur, wo man gemerkt hat, hey, das ist alles Fiktion, das ist alles nicht so schlimm, wenn du 18 bist, kannst du das doch ab. Das war meines Erachtens nach Gears of War 3, weil das ganz unerwarteterweise damals vom Index verschont blieb. Microsoft war völlig überrascht, hatte nicht mal was auf der Gamescom aufgebaut für das Spiel. Und war total überrascht, dass das Spiel ungeschnitten in Deutschland erscheinen durfte. Und daraufhin gab es so eine kleine Änderung in der Wahrnehmung der USK, wie brutal die sein dürfen.
Also ich meine, dass das schon bei Dead Space so war. Weil ich glaube,
Dead Space war
wurde, glaube ich, 3-mal eingereicht, weil sie gesagt haben, hey, das ist ein essentieller Bestandteil des Gameplays, dass du den Necromorphs die Gliedmaßen abschießt sozusagen. Und dann haben sie dann letztendlich beim 3. Mal gesagt, okay, dann machen wir es.
Aber da haben sie 3-mal für eingereicht und aktiv dafür gekämpft. Bei Gears of War 3 war es einfach so, wie, durch? Was ist passiert?
Ne? Ja, also, stimmt, weil die 2 Teile davor gar nicht.
Die waren bei uns indiziert, gibt's gar nicht da. Also.
Ja. Nee, stimmt. Cooler Zug, Kulibert, Entschuldigung.
Cooler Kulibert, ja, und cool über unsere Homepage eingesendet, falls ihr es auch machen wollt. controllerpoesie.de haben wir so ein kleines Formular oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@controllerpoesie.de. Oder schreibt Matthias und Andi direkt an auf ihren persönlichen WhatsApp-Nummern und die da wären 011.
Fernblasen. Sehr, sehr gut. Wollen wir noch ganz kurz
was wir gespielt haben? Ich habe ein bisschen was gezockt.
Hau mal raus.
Ich habe gespielt Iron Lung. Falls du das kennst.
Das ist ein Film, der jetzt
rauskommt. Der Film, der jetzt rauskommt vom YouTuber Markiplier, basiert ja auf einem alten PC-Spiel aus dem Jahr 2022, was jetzt vor ein paar Wochen, Monaten auch auf Konsole erschienen ist. Und das habe ich mir jetzt angeguckt. Das ist ein Sci-Fi-Horrorspiel, wo ihr in einem kleinen klaustrophobischen U-Boot auf einen wildfremden Planeten entlassen werdet, mit der Hilfe oder mit der Hoffnung, dort Ressourcen für Leben zu finden, denn die Menschheit wurde ausgerottet, es gibt nur noch ein paar Raumschiffe, die Überlebenden sind dort versammelt und ihr seid zum Tode verurteilt und eure Strafe ist es halt, in einem U-Boot, in einem Planeten, der nur aus Blut besteht, Geheimnisse aufzudecken. Und dann werdet ihr halt abgesenkt und seht halt wirklich gar nichts und müsst anhand von einer Karte, Koordinaten und ein paar Knöpfen einen mysteriösen Planeten erkunden, in dem ihr nichts seht, nur hört und ab und an mal ein Bild machen könnt. Und wenn ihr dieses Bild macht, nach ein paar Sekunden seht ihr dann, was vor euch passiert, was vor euch ist. Ist super creepy, super klaustrophobisch, auch sehr minimalistisch, hat so einen PS1-Grafikstil. Das lebt so ein bisschen von seiner Atmosphäre, weil ganze Spiel findet quasi nur in deinem Kopf statt. Du siehst nichts von außen, du hörst nur oder in deiner Kabine passieren manchmal Dinge. Es kann zum Beispiel mal ein Feuer ausbrechen oder eine kleine Leck kann passieren oder so. Und du musst 10 Orte fotografieren auf diesem Planeten, um deinen Auftrag zu erfüllen, mit der Hoffnung irgendwann, dass du deine Freiheit wieder gelangst. Aber irgendwie ist da auch was irgendwie in diesem Blutuntergrund und ja, ist ein kleines, schnuckeliges, creepiges Horrorgame, kann man gut mal spielen, hat irgendwie ein paar Euro gekostet, ist ganz nett, ist ganz cool.
Ich find's auch, ich habe das nur mitbekommen, weil der Film jetzt gestartet ist. Das hat so ein bisschen die Runde gemacht.
Genau.
Und ist das so, dass in dieser Welt von Iron Lung alle Planeten explodiert sind?
Ja.
Sind einfach nur noch Asteroiden und Sterne
existieren. Genau, die Menschheit ist jetzt verblieben auf so ein paar Raumschiffen quasi. Ja. Wir müssen jetzt nach einem lebbaren, auf einem Planeten suchen, der belebbar ist. Das Ganze übrigens, was wir hier in diesem Lore gerade erzählen, das wird in so einem kleinen Klappentext erzählt am Anfang. Also erwartet jetzt hier keine große Story, das ist sehr minimalistisch. Ne?
Aber wirst du den Film gucken?
Ja. Wie läuft der bei uns? Ich kann es mir nicht vorstellen. Der sieht
läuft wie aus. Also ich glaube ausgewählte
Kino. Bei mir im Kino in Kiel wollte ich jetzt wissen. Also ne, also dann nicht. Ja eben. Aber grundsätzlich coole Idee, sehr klaustrophobisch ekliges Setting. Ja, niedliche kleine Spiel kann man sich als Horrorfan durchaus ergeben. Ist eine ganz ganz andere Art von Gameplay, aber das ist wirklich nur Koordinaten blind durch eine Map fahren, ohne was zu sehen. Das ist ein bisschen abgefahren, ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Du hast nur so ein Radar, wo du dann immer so merkst, du bist vor dir ist was. Und dann musst du dich halt wieder drehen mit deinem Schiff und dann da weiterfahren. Und wenn du sehen willst, was ist, kannst du gegebenenfalls ein Foto machen an der Stelle des Raumschiffs. Und ja, ich will jetzt ja auch nicht spoilern, aber ne, das ist dann, ja.
Okay, cool.
Kann man mal machen.
Hast du auch was gespielt?
Ich habe für eine Videoidee Zelda Ocarina of Time wieder angefangen.
Kann man immer mal machen.
Aber ich hatte mir im Vorfeld halt schon so ein paar Gedanken gemacht, weil du es ja inzwischen wirklich auf diversen Arten spielen kannst. Du kannst es ja auf dem N64 spielen, du kannst es auf dem 3DS spielen. Du könntest es auf so einem China-Handheld mit HD-Texturen spielen. Also da gibt's ja viele verschiedene Arten. Du hast ja auch inzwischen die native PC-Variante, die du spielen kannst. Und ich habe mir mein Modul aus dem Jahr 1998 genommen, in meine Nintendo 64 gepackt und das Ganze auf meiner Trinitron-Röhre gezockt. Und das macht so Bock. Ich war sofort wieder 12, als ich das gespielt habe. Und bin jetzt, gestern Abend habe ich noch ein bisschen gespielt, bin jetzt in Dodongos Höhle angekommen und muss jetzt den zweiten Stein holen, bevor ich dann zu Zelda marschiere. Also richtig geil, freut mich auf das Video. Ich glaube, das wird ganz cool. Und heute habe ich ein bisschen in Ninja Gaiden 4 reingeguckt. Das kam jetzt. Das habe ich mir ganz günstig für 32 Euro bei Amazon gekauft. Hm. Das war schon interessant, auf der PlayStation 5 ein Spiel zu starten und erstmal Xbox Game Studios Logo zu sehen. Das ist das erste Mal jetzt für mich. Geiles Spiel, ich habe jetzt ein Stündchen gespielt, ist halt von Platinum, man merkt das sofort, geiles Kampfsystem, richtig blutig. Nach der ersten Stunde finde ich den zweiten, also Ninja Gaiden 2 Black, ein bisschen besser, aber gut, ich habe bisher nur eine Stunde gespielt, deshalb kann ich nicht so viel drüber urteilen. Da freue ich mich aber drauf.
Ja. Nochmal ganz kurz, du hast ja gerade gesagt, man sieht das vielleicht bald bei einem Video von dir. Wir haben es ja letzte Woche schon letzte Episode schon angeteasert. Kann
Ach so,
sein, genau. Dass du wieder aktiv auf YouTube bist?
Ein bisschen.
He's back. Daniel ist wieder da, auch jetzt visuell wieder für euch präsent. Guckt mal auf YouTube, er hat wieder, ich glaube, schon 3 oder 4 neue Videos rausgeballert.
Korrekt, ja.
Und
er ist mehr back als du, Jansel.
Ja, auf jeden Fall. Aber offensichtlich bin ich ja auch dumm, wie man vorhin schon an dem 4-Kommentar gehört hat. Aber ich drehe gerade wieder einen neuen Vlog. Also von daher, vielleicht so in 1-2 Wochen gibt's auch wieder.
Ja, mega.
Oh, schön, schön. Ich habe 2 Spiele. Ich habe ja den Retro-Modus beendet. Habe aber ein Spiel so schon vor dem Retro-Modus schon angefangen. Und den habe ich jetzt quasi vorgestern beendet. Und das ist Cathy Rain 2. Das werdet ihr euch wahrscheinlich, wird euch nichts sagen. Das ist der zweite Teil von so einer Point-and-Click-Reihe, die sehr, sehr gut war. Es hat mir sehr, sehr gut viel Spaß gemacht. So eine Detektiv-Story über so eine Detektivin, die so einen Serienkiller jagt. Und was ich daran so toll finde, nicht nur den Pixel-Look, sondern halt vor allen Dingen das Gameplay. Also das hat so schöne Puzzle-Einlagen, wo du wirklich so wie so ein Detektiv Dinge, Indizien nachgeht und Sachen kombiniert. Also nicht so ein klassisches Point-and-Click, einfach nur Item kombinieren, sondern so ein bisschen mehr, so ein bisschen Oprah Dinn-Style leicht, ne, so dass du wirklich so ein bisschen mehr gucken musst, hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde auch gleich noch das zweite Game hinterher schmeißen, das ist Routine. Kennt ihr das?
Routine?
Das ist die Ewigkeiten in Entwicklung gewesen. Das ist ein Horrorspiel, wo du auf so einer Mondbasis rumgeisterst als Techniker, weil die Mondbasis den Kontakt zur Erde verloren hat. Und ja, also musst dich durch diese Mondbasis schlagen, hast dort so Wartungsdrohnen, die verrückt, also die so, weiß nicht, was mit denen los ist, die fangen an, dich zu jagen, also musst dich da so ein bisschen zur Wehr setzen, verstecken, dich umschauen. Unfassbar krasse Atmosphäre, finde ich gerade richtig, richtig geil. Und er trifft halt genau mein Nerv. Es ist so, dass ich finde das so, also ich bin so angespannt beim Spielen, so ein bisschen wie bei Alien Isolation, weil die, es ist ja auch so, wenn du dir was anschaust, hat so einen futuristischen Retro-Look, ne, kennst du ja so wie bei Alien Isolation, dass du so haptische Displays, dass wenn du dir sowas anschaust, dann können die auch einfach so von hinten auftauchen, weißt du, so, das ist nicht so, dass das Spiel pausiert. Das ist ein super angespannte Atmosphäre, was mir aber sehr, sehr gut gefällt. Gerade aktuell finde ich das ganz geil.
Tja, Matthias, dann hättest du vielleicht diesen Controller benutzen sollen. Ich zeig ihn mal in die Kamera. Der ist nämlich neu und der hat ein Herzfrequenzmesser. Der misst deinen Herzschlag.
Krass, beim Spiel. Das ist ja total abgefahren.
Ich wollte auch sagen, ich habe auch noch ein zweites Spiel gezockt. Ich habe jetzt erstmal nur eins gezählt, aber ich habe auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe noch Kern gezockt, das neue Spiel von den Game Bakers. Dieses Kletterspiel, dieser Klettersimulator möchte man mehr meinen. Erinnert mich so ein bisschen an, kennt ihr noch Quop? Dieses Laufspiel, wo man mit den vier WASD-Buchstaben oder wie hieß es, die einzelnen Extremitäten des Ruhr gesteuert hat.
Sagt mir nichts.
Ja, das Flash-Spiel war das mal.
Ja, wo man so so einen Sprinter spielt.
Ja, genau. Ich weiß, vielleicht hieß es auch nicht Quop, aber eben auf jeden Fall so ist es Kern ungefähr auch. Ihr seid eine Bergsteigerin und wollt den Berg, boah, wie hieß er? Fina? Keine Ahnung. Ersteigen. Das eher Kima? Kino? Irgend so einen riesigen Berg, den noch nie jemand erklommen hat. Und das macht ihr so richtig brutal mit der krassesten, Bergsteiger, Gameplay-Technik, die man bisher, glaube ich, in einem Videospiel gesehen hat. Also da waren I Am Alive und Breath of the Wild halt nichts dagegen. Ne, alle vier Extremitäten bewegt ihr quasi einzeln nacheinander, versucht halt Grip zu finden an den einzelnen Bergen. Ihr müsst Ausdauer beachten, ihr müsst Kälte beachten, ihr müsst Hunger und Durst beachten, äußere Einflüsse. Ihr habt einen Rucksack, den ihr mitnehmen müsst, um zum Beispiel Essen drin zu kochen. Ihr könnt Gegenstände einsammeln, Kreide müsst ihr mitnehmen, um euren Grip nicht zu verlieren. Ihr müsst eure Finger tapen. Also es ist wirklich sehr simulationslastig, auch sehr, sehr schön mit einem sehr schönen Art-Style an für sich. Teilweise auch recht frustig. Das geht schon Richtung Dark Souls. Also das ist vom Frustmoment, wenn man so einen Hügel klafft, schafft, dann denkt man so, boah, geil. Aber wenn man halt mal runterfällt, dann ist halt auch wirklich mal, musst du von unten anfangen und das nervt halt richtig krass. Also auch teilweise richtige Frustmomente. Es gibt auch einen Easy-Mode. Ich habe mich bisher geweigert, den zu nutzen. So einen Assistenzmodus. Weil das auch schon irgendwie, es ist ja der Gameplay-Loop an und für sich, ne? Macht schon Spaß und du musst halt auch so, am Berg sind keine vorgefertigten Wege, du kannst halt so random an den Berg gehen und weißt du ungefähr schräg, da oben musst du hin und dann hast du so eine Übersicht, wo kannst du hochgehen, wo lassen deine Skills dich hochgehen, was du meinst und dann gehst du halt hoch, ne? Musst du immer mal versuchen Pausen zu machen. Ich finde, als jemand, der auch schon mal selbst im Echt gebouldert hat, macht es das schon sehr gut, teilweise aber auch klippen die Hände und Füße immer noch zu sehr in gewissen Dingern rein und manchmal wirkt es halt albern, weil deine Füße halt so übereinander gehen und so, dass was physikalisch nicht geht oder so. Grundsätzlich macht das aber auch sehr Spaß. Leider muss man auch hier sagen, die Hauptheldin, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich will jetzt auch nicht wieder auf diesem Thema rumreiten, aber die sieht halt wirklich teilweise aus, kennt ihr noch den Film Die Maske aus den 80ern? Mhm. Das ist jetzt richtig fies, was ich gerade sage, aber das hat mich echt da hart daran erinnert. Und das weiß ich nicht.
Das ist Jim Carrey, der Film.
Nein, der andere aus den 80ern, die Maske. So, googelt mal. Und ich habe die ganze Zeit den Charakter im Kopf. Und das denke ich mir so, warum? Ne? Ja, googelt aber nachher, das werdet ihr erschrocken sein. Ja, Matthias, genau diesen Blick habe ich gerade. ja. Und naja, egal. Das hat mit dem Gameplay an und für sich nichts zu tun. Ist ein schönes Spiel, bin aber auch bei weitem noch nicht durch. Mal gucken, wie weit mich der Frust trägt, aber bisher ist es noch sehr angenehm und sehr spielenswert.
Schön. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben einen hoffentlich sehr unterhaltsamen Podcast für euch vorbereitet. Es ist ein bisschen was passiert und einen schönen Kulibert hatten wir auch. Wenn ihr Bock habt, dann unterstützt uns doch sehr gerne bei Patreon, denn da findet ihr auch immer wieder was. Wir haben auch ganz besondere Unterstützer, die wir hier auch namentlich ein klein wenig würdigen wollen. Und zwar, das sind folgende. Stefan Walker, Danny Boone, André Gladrow, Chaletta, Kratzerak, Acid Burn, Bömmel, Striker, Emter BLN, Freddy Smalls, Danny Lou, Captain Tainment, Mr. T, Wundenmann, Maggie to Go, King the Crash, Schmuddel, Steckbert, Gelrit, Swan, Max Rage, Pasky 90, Goldstye, Manuel Speck, Ninja Nina, Squall, Robert Schulz, Stefan, Roboto Ultimo, Hennesan, Stolti, Potz, Mason, Marvin Meyer, Sorbelinchen, ein Typ namens Julian und Sam. Und das bedeutet jetzt für uns, wir gehen in den Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.